Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Demokratien brauchen Debatten, das Ringen um die Positionen, die dann eine Mehrheit hinter sich hat. Und dazu braucht es auch eine Diskussionskultur. Wie sieht es da aktuell aus? Es gibt viele, die sagen, nicht gut. Da läuft schon seit einiger Zeit einiges aus dem Ruder. Doch wie geht zivilisiertes Streiten unter den aktuellen Bedingungen? Darum ging es bei einer Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Körperstiftung in Berlin. Und Isabel Fanrich Lautenschläger hat zugehört.
Stille sitzen und zunächst einmal überlegen und präzise und klar formulieren, was man eigentlich sagen möchte. Das ist eine zentrale Voraussetzung für Diskussionskultur.
So könnte Streiten funktionieren, sagt Christoph Markschies. Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften verwies zum Auftakt der Podiumsdiskussion auf die mittelalterliche Universität. Dort sei Diskussionskultur unterrichtet worden.
Das außerordentlich Spannende der mittelalterlichen Universität war, dass man die Diskussionskultur dadurch gelernt hat, dass man gezwungen wurde, Argumente und Positionen zu vertreten, die nicht die eigenen sind. Das ist in englischen Universitäten durchaus noch üblich.
Angesichts von Corona, Krieg und Klimawandel stand die Frage im Mittelpunkt, ob zur Lösung dieser existenziellen Krisen weniger oder mehr bzw. eine andere Form von Streit nötig ist. Denn ob unsere Gesellschaft verlernt hat zu streiten und gar von einem Scheitern des demokratischen Streits gesprochen werden kann, darüber gingen die Meinungen auseinander. Romy Jaster von der Berliner Humboldt-Universität betont, Streit werde öffentlich praktiziert und nicht, wie häufig behauptet, in einer Art Echokammer oder abgeschlossenem Raum etwa im Internet. Im Gegenteil, in den sozialen Medien würden unterschiedliche Weltsichten besonders stark aufeinander prallen. Die Philosophin leitet das Forum Streitkultur, das zu gelingenden Diskursen und gesellschaftlich relevanten Argumentationen forscht, aber auch in Workshops den Diskurs mit Andersdenkenden schult.
Ich glaube nicht, dass wir irgendwie verlernt haben zu streiten und da irgendwann mal besonders gut drin waren und jetzt werden wir ganz schlecht plötzlich, sondern wir sind eigentlich jetzt gefordert, eine besonders gute Streitkultur zu entwickeln unter diesen neuen Bedingungen des permanenten Zusammentreffens mit anderen Weltsichten.
Dagegen warnt Julian Niederrümelin vor den ambivalenten Auswirkungen der Internetkommunikation. Informationen seien heute so demokratisch zugänglich wie nie zuvor, so der emeritierte Professor für Philosophie der LMU München. Zugleich würden sie durch Algorithmen den persönlichen Interessen angepasst, also gefiltert. Anders als in der Nachkriegszeit, wo starre Weltanschauungen mühsam aufbrachen, verfestigten diese sich jetzt wieder. Allgemeine Debatten würden nicht mehr von allen wahrgenommen, bestimmte Meinungen sogar angegriffen und ausgeschlossen. Die Debatte um Covid-19 beispielsweise sei normiert gewesen, manche Experten hätten nicht mehr teilnehmen dürfen, kritisiert der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
Das ist in der Demokratie nicht akzeptabel. Wir brauchen das Aushalten von Meinungsvielfalt. Die Leute müssen ringen dürfen um das richtige Argument. Und man darf sich irren dürfen, ohne aus dem Diskurs herauszufallen. Das hatten wir in einer ähnlichen Form auch bei der Migrationsdebatte, das hatten wir jetzt bei Covid.
Die Qualität des öffentlichen und politischen Diskurses zu beurteilen sei schwierig, stellt Melly Kiyak fest, nennt dann aber doch Kriterien. Die Autorin und Kolumnistin hat sich in ihrem Essay Haltung gegen das Lautsein gewandt. Und auch in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften plädierte sie für das gute Gespräch.
Die Kunst besteht vielleicht darin, geduldig zu sein, vielleicht mit Kenntnis auch in ein Gespräch zu gehen und den anderen auch vielleicht mit interessantem Wissen, Anekdoten, Argumenten zu überraschen und zuzuhören, was der andere zu sagen hat, was vielleicht doch etwas anderes ist als der klassische Streit. Also wenn wir Streit jetzt nicht als den Austausch von Argumenten und ein Gespräch zum Schärfen der eigenen Positionen verstehen. Und daran, finde ich, gibt es einen Mangel und den gibt es aber nicht erst, seit es den digitalen Raum gibt.
Führen laute Kritik und Zorn dazu, dass Teile der Gesellschaft Angst haben, ihre Meinung zu äußern? Besteht sogar die Gefahr einer Schweigespirale? Romy Jaster spricht von positiven und negativen Entwicklungen zugleich.
migrantische Communities zum Beispiel, queere Communities, die haben halt über Lautstärke und Selbstorganisation in den sozialen Medien ihre Agenda geschafft, ziemlich prominent zu platzieren. Das ist ja zunächst mal erfreulich, dass das gelingt. Die Methoden, mit denen das dann zum Teil betrieben wird, sind eben recht rau. Gleichzeitig diese Diagnose, dass Leute nicht mehr sich trauen, etwas zu sagen, ich glaube, die trifft auf große Teile der Gemeinschaft zu, nämlich alle Menschen mit ausgewogenen und differenzierten Meinungen zu Dingen.
Die Diskurse an den Rändern würden polarisiert geführt. Die Mehrheit dazwischen fühle sich unwohl und vermeide es, sich mit einer moderaten Position einzuschalten. Dadurch entstehe ein schiefes Bild.
Eigentlich brauchen wir ja Leute, die laut moderate Positionen vertreten. Das gibt es ja ganz wenig. Laut sind ja die Radikalpositionen. Das sorgt dafür, dass eigentlich die Mehrheitspositionen, die moderaten Positionen, scheinbar in der Minderheit sind, obwohl die de facto in der großen Mehrheit sind.
Ist das Ziel mehr Konsens oder eine andere Art von Dissens? Julian Niederrümelin hält Meinungsverschiedenheiten, wie sie im politischen System aus Regierung und Opposition angelegt sind, für notwendig. Innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens sei jeder nur erdenkliche Streit zuzulassen. Für verschwörungstheoretische Thesen fehle allerdings eine gemeinsame Diskussionsgrundlage.
Wir brauchen Gemeinsamkeiten in der Kultur, in der kommunikativen Praxis. Wir brauchen Gemeinsamkeiten, was die Regeln angeht, mit denen wir Konflikte austragen. Wir brauchen Toleranz und Respekt im Alltag, in den politischen Diskursen. Da muss es einen gewissen Grundkonsens geben. Und sonst soll es Streit geben, selbstverständlich, massiven Streit.
Romy Jaster widerspricht. Der Appell an Vernunft allein reiche nicht aus, um die Art des Diskurses neu zu gestalten. Hinter einem Streit stecke häufig mehr als eine Meinungsverschiedenheit. Und es gehe darum, knallharte Interessenskonflikte auszuhandeln. Das gelte besonders für die Politik. Im Parlament stelle die Art der Auseinandersetzung und der Einigung möglicherweise ganz andere Anforderungen an die Beteiligten, sagt die Philosophin. Dennoch könne jeder die eigene Streitkultur stärken, egal wo.
Der kleinste Regelsatz, den man sich selber geben kann, mit dem größten Effekt auf das eigene Streitverhalten, ist, in drei Schritten vorzugehen, wenn man streitet, nämlich wiederholen, was man verstanden hat, kurz darauf zu sprechen kommen, worin man übereinstimmt mit dem, was das Gegenüber gesagt hat, und dann erst die Gegenrede zu formulieren.
Zuhören, nachfragen und vor allem auch aushalten anderer Meinungen. Isabel Fanrich Lautenschläger hat berichtet über die Kunst des Streitens. Und der Punkt, dass vor allem radikale Positionen besonders laut sind und moderatere, viel, viel häufigere Positionen damit kaum Öffentlichkeit bekommen, darum dreht sich gerade auch eine größere Debatte in der Soziologie. Gibt es sie wirklich, die oft benannte gesellschaftliche Polarisierung? Oder wird sie durch die verstärkt, die öffentliche Kommunikation betreiben, Medien, Politik? Ein großes Thema war das beim Deutschen Soziologiekongress diese Woche in Bielefeld und bei uns in Aus Kultur und Sozialwissenschaften, das können wir schon mal verraten, ist es eine komplette Schwerpunktsendung Ende des Jahres.